Wir sind heute schon voll auf einer Linie, Rebecca. Thematisch. Ich habe überlegt, ob ich die Geschichte einfach nochmal vorlese und meine Predigt wieder in der Tasche verschwinden lasse. Weil sich das inhaltlich doch ziemlich nah ist, mindestens. Wir haben uns ja letztes Mal mit Obst beschäftigt. Ihr erinnert euch vielleicht. Oder mit Blüte. Und wie Blüte zur Frucht kommen kann, was dazu notwendig ist, braucht eine Bestäubung, damit die Blüte nicht einfach nur verwelkt und verloren ist. Und das ist die Entscheidung, sein Leben, das eigene Leben in die Hand Gottes zu geben und an seine Hand, in dem Buch war es formuliert, die Grundlage von Gottes Liebe in dieser Beziehung zu leben, dass das der eigentliche Startpunkt ist, um überhaupt fruchtbares, gutes, erfülltes, sinnvolles Leben zu führen. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Natur beschäftigt hat, weiß, dass Bestäubung alleine nicht ausreicht, damit nachher Frucht da ist. Da braucht es noch ein bisschen mehr zu. Und darum geht es heute und auch beim nächsten Mal um die Versorgung, die so eine Frucht braucht oder so eine Blüte, wenn sie bestäubt ist, dann braucht, um wirklich auch zur Frucht und zur Reife zu kommen. Denn das ist letztendlich ja der Weg, den wir uns angucken, von der Blüte oder von der Blüte bis zur Reife ist der Gedanke. Und das ist auch so ein bisschen wie der Werdegang eines Christen. Es gibt irgendwo einen Startpunkt, wo man sich auf den Weg macht und sagt, okay, ich will mein Leben Gott anvertrauen, von da begebe ich mich auf den Weg. Und ich hoffe, und das Ziel eines jeden Christen sollte es sein, auch irgendwie selbst fruchtbar zu werden und zur Reife zu kommen. Und nicht in diesem Blütenstadium zu verweilen. Manchmal ist das ja tatsächlich so, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, dieses Blütenstadium, das fand ich richtig cool, weil da war irgendwie alles schön und einfach. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und danach war alles, oh, die Welt war rosarot. Ja, das ist wie verliebt sein. Das ist der Hammer. Alles ist irgendwie toll. Alles ist einfach und begeistert, ne, und voll dabei und allen erzählt und überall mit dabei gewesen, alles mitgemacht. Und dann stellt man irgendwann fest, ja, das mit der Blütezeit, das geht nicht ewig so weiter. Das kommt unweigerlich, ganz von alleine, ob man das will oder nicht. Irgendwann ist das vorbei mit dieser rosaroten Zeit. Und dann kommen die Herausforderungen. Und das ist normal in einem Wachstumsprozess. Das gehört dazu. Bei Bäumen sagt man, hartes Holz entsteht in den trockenen Jahren. Nicht in denen, wo die Versorgung überfließend überreichlich ist. Da gibt es weiches, gibt es viel Holz, dickes Holz, aber das harte Holz, das feste Holz, das gibt es in den trockenen Jahren. Darum beschäftigen wir uns heute mit der Grundversorgung, die es für Wachstum eines Christen braucht, damit er irgendwann dann auch fruchtbar wird. Kein Wachstum ohne Grundversorgung. Ich hatte es in die Überschrift reingeschrieben. Wasser, Sonne und Nährstoffe. Deshalb mit den Schafen, das ist auch echt ein super Bild. Das fällt ja auch in die Kategorie, so ein bisschen diese Frage nach Fast Food, mal eben schnell ein bisschen zwischendurch hier und ein bisschen da. Und dann werden wir alle fett und faul, wie das Fast Food so an sich hat, wenn man davon zu viel genießt. Fett und faul ist aber nicht das Ziel der Sache, sondern reif und fruchtbar ist das Ziel der Sache. Was braucht es also, um an diesen Punkt zu kommen? Ich bin an dieser Stelle dann nochmal zurückgefallen. Es gibt ja diverse Vergleiche in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, auch von Jesus unmittelbar, mit Wachstum, mit Frucht, mit Bäumen, mit verschiedenen anderen Pflanzen. Und eins davon, vielleicht auch eins der bekanntesten, ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 15. Da erzählt Jesus was vom Weinstock und von den Reben. Und da möchte ich einmal kurz ein Stückchen reinlesen, wie Jesus das da beschreibt. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein aufgrund des Wortes, das ich euch mitgeteilt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Das ist ja schon erstaunlich. Es ist gerade mal eine so eine Spalte lang. Das waren jetzt 8 Verse, die ich gelesen habe. Und in diesen 8 Versen hat man das Gefühl, so nach dem 4. Vers, ja, Jesus, ich habe es verstanden. Er wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und sagt nochmal das Gleiche und nochmal das Gleiche und nochmal das Gleiche. Man hat das Gefühl so, ja, wir haben es verstanden, Jesus. So geht mir das, wenn ich das lese. Ja? Also Weinstock, Reben. Ohne Rebe, ohne Weinstock funktioniert nicht. Rebe muss gereinigt werden, damit sie Frucht bringt. Alles klar. Soweit, so gut. Rebe ohne Weinstock, keine Frucht. Ja. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann bringt ihr Frucht. Bleibt in mir, dann bringt ihr Frucht. Und ja. Wiederholung bedeutet wichtig. Ich weiß nicht, ob Jesus an irgendeiner anderen Stelle so sehr auf einem Satz oder einer Feststellung herumreitet, wie an dieser Stelle. Also ich finde das schon bemerkenswert intensiv, wie wichtig es ihm ist, diese Verbindung zwischen seinen Jüngern und ihm selbst, damit Leben und Frucht entsteht. Und genau das ist es letztendlich, worum es geht. Genau das ist, worum es in der Einleitung ging. Ja. Wie sieht es mit deiner, wie sieht es mit meiner Versorgung zur Quelle aus, damit ich Frucht bringen kann? Wer von euch hat sich schon mal gewundert, warum so wenig Frucht, geistliche Frucht, bekehrte Menschen und so weiter durch das eigene Leben entstehen? Wieso passiert so wenig? Wieso passiert so wenig? Ja, bin ich genauso starrsinnig wie Jesus hier mit seinen Sätzen? Das kann ich 1000 Mal wiederholen. Aber die Antwort, die ich kriege, die will ich nicht hören. Deshalb wiederhole ich die Frage immer. Wieso ist da so wenig Frucht? Nun, die Antwort steht hier drin. Frucht ist da, wo Verbindung zu meinem Herrn ist und die Kraft von seiner Quelle fließen kann. Und es reicht nicht, diese Verbindung einmal herzustellen. Also das ist wirklich ein interessantes Bild, das Jesus hier verwendet. Er benutzt nicht das Bild von einer Tankstelle. Ist euch das aufgefallen? Eine Tankstelle ist ja auch so eine super Sache, so ein bisschen wie so ein Fastfood-Restaurant auch, im Vergleich ähnlich. Man fährt dahin, füllt Kraftstoff nach und dann kann man erstmal wieder eine Weile unabhängig unterwegs sein. Was steht hier über unabhängig unterwegs sein in diesem Text? Ja, ganz genau. Das funktioniert nicht. Ohne mich könnt ihr rein gar nichts tun. Also du kannst nicht hingehen. Moin Jesus, schön, dass du da bist. Ich gestalte dann jetzt mal meinen Tag. Wir sehen uns heute Abend noch mal kurz. Tschüss, bis dann. Ja, vielleicht sogar bei einer Bibelstunde oder beim Hauskreis oder nächste Woche beim Gottesdienst ist auch ganz beliebt. Ja. In dem Augenblick, wo du Tschüss sagst, ist dein Treibstoff alle. Wenn man mal beim Bild von der Tankstelle bleiben will. Es geht hier um eine unmittelbare, nahe, dauerhafte, beständige Verbindung. Wie kriegt man die hin? Bleib in ihm. Es gibt kein Patentrezept in dem Sinne. Es gibt kein 3-Schritte-Programm, 5-Punkte-Plan, 12-Treffen, irgendwas. Gibt es nicht. Es gibt nur ein: Folge ihm nach, wende dich immer wieder an ihn, frag immer wieder nach ihm, such immer wieder seine Gegenwart, such seinen Rat in allen Dingen, die dich im Alltag beschäftigen. Nimm wahr und in Anspruch, dass Jesus mit dir unterwegs ist. Also es ist so, wir von der Tendenz sind wir tatsächlich eher dieses: Hallo Jesus, ich verbringe Zeit mit dir, und dann sage ich Tschüss und gehe. Und vielleicht ist das so, dass Jesus irgendwie hier so einen halben Schritt direkt hinter mir hinterherläuft. Ich habe Tschüss gesagt und ich gehe los und Jesus ist da irgendwo hinter mir und läuft so einen halben Schritt hinter mir her und ich gucke so gelegentlich über meine Schulter, denke so, was macht der da? Wenn ich denn mal rüber gucke, und es gibt bestimmt Situationen, wo ich rüber gucke und denke, oh, hoffentlich ist er da, ich brauche ihn jetzt und halt an, das ist eigentlich der Punkt, wo ich denke, oh, jetzt brauche ich ihn nochmal. Ich will zurück zu dem Punkt, wo ich ihm das letzte Mal Tschüss gesagt habe. Und ich drehe mich um, gucke über die Schulter. Oh, er ist ja schon da. Das hat einen ganz einfachen Grund. Er war gar nicht weg. Ich war weg. Ich war mit mir selbst unabhängig für mich beschäftigt, meinen Lebensweg zu gehen oder vielleicht sogar zu versuchen, seinen Auftrag zu erfüllen. Ich weiß so ganz hundertprozentig, lässt sich das nicht voneinander trennen. Aber einfach, um mal nochmal dieses Bewusstsein auch für uns selbst zu schaffen: Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo Jesus nicht da wäre. Er ist immer direkt an deiner Seite, gleich hinter dir, und er war auch schon vor dir da. Und uns das irgendwie bewusst zu machen, das stellt diese Verbindung her, und da dran zu sein. Es gibt ein paar Hilfsmittel dafür. Die wollen wir nicht außer Acht lassen und die sollte man auch auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Kurzer Losungsvers am Morgen ist eine gute Sache, um das nochmal an der Stelle deutlich zu machen und zu ergänzen. Denn ein Vers ist besser als kein Vers. Wenn du im Augenblick, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr schaffst oder meinst, nicht mehr zu schaffen, dann mach wenigstens den einen Vers. Besser wäre, regelmäßig Zeit mit Gottes Wort zu verbringen, sodass ich ihn besser kennenlerne und ihn besser verstehe. Denn darum lesen wir die Bibel. Wir lesen die Bibel ja nicht, damit wir hinterher sagen können, wir haben sie durchgelesen. Ich bin ein guter Christ, ich habe die Bibel schon 5-mal durchgelesen. Und du? Ich habe das auch studiert, ich musste sie oft lesen. Wenn ich sie nur gelesen habe, damit ich weiß, was drin steht, dann bin ich am zentralen Punkt vorbeigegangen. Jesus sagt, ihr studiert die Schriften, aber ihr kennt mich nicht. Ihr habt nicht verstanden, worum es beim Studium der Schriften geht. Studiere die Schrift, um ihn kennenzulernen. Er beschreibt sich selber, wie er ist, wie er funktioniert, wie er mit Menschen interagiert, wofür sein Herz schlägt, was ihm wichtig ist. Lest mal unter diesem Aspekt das nächste Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, sagst du dir, okay, was ist Gott eigentlich wichtig? Und dann liest du ein paar Verse und denkst dir, wow, darum geht es ihm. Was ist der Punkt, worum es ihm damit geht? Und was kann das für mich heute bedeuten? Lern ihn kennen durch Bibellesen. Ich bin durch die Jahre verschiedenen Aussagen von Christen begegnet und viele haben Schwierigkeiten mit Bibellesen. Ich verstehe das nicht oder es ist mir zu kompliziert oder ich habe nicht die Geduld oder ich schlafe dabei ein oder es gibt unglaublich viele Menschen, die damit zu kämpfen haben, regelmäßig die Bibel zu lesen. Meine Befürchtung ist, dass zu viele von den Menschen, die damit zu kämpfen haben, es als Pflichtlektüre betrachten. Und das Gefühl haben, wenn sie zu wenig Bibel lesen, ein schlechter Christ zu sein und deshalb mehr Bibel lesen eigentlich zu müssen, gar nicht mal wirklich zu wollen, sondern zu müssen, damit es dann irgendwann gut ist und richtig ist und genug ist. Lies es doch einfach mal mit dem Gedanken, ich möchte diesen Gott besser kennenlernen, der mich so sehr liebt, dass er das Leben seines eigenen Sohns an meiner Stelle gegeben hat. Den möchte ich kennenlernen. Ich möchte wissen, wie er ist und wofür sein Herz schlägt und was er will und was er vorhat. Wie seine Pläne sind, was er sich dabei gedacht hat, wie er die Welt gemacht hat und wie er mich gemacht hat und vor allem, wie er die komischen Menschen um mich herum gemacht hat. Oder so. Ja? Vielleicht löst das ein bisschen und erneuert ein Stück die Freude daran, Bibel zu lesen. Und gar nicht mit dem Hintergedanken, ich muss das alles auswendig können oder ich muss alles verstehen, sondern einfach nur, ich möchte diesen Gott entdecken. Ich möchte diesen Gott entdecken und ihn kennenlernen. Bibel lesen. Ein zweites ist natürlich ganz klar mit Gott reden, beten. In freikirchlichen oder christlichen Kreisen, so wie wir eine sind und wie wir unterwegs sind, gehört Gebet zum guten Ton, sage ich jetzt mal. Also da begegne ich eigentlich niemandem, der sagt, oh, ich kann gar nicht beten, ich weiß gar nicht, wie das richtig geht. Die meisten Menschen haben das Gefühl, sie wissen, wie Gebet geht und wie man das richtig macht. Aber worum auch hier wieder, worum geht es eigentlich bei Gebet? Gut, da könnte man jetzt nochmal ein komplettes eigenes Predigtthema zu machen. Es gibt ja auch verschiedene Anlässe, um mit Gott zu reden, genauso wie es verschiedene Anlässe gibt, um mit verschiedenen Menschen zu reden. Ich gehe zu einer Behörde, um mir einen Pass ausstellen zu lassen oder so, nicht um einen Klönschnack über das Wetter zu ernähren. Vielleicht halte ich auch einen Klönschnack über das Wetter, aber ja, also verschiedene Zeitpunkte, verschiedene Situationen haben verschiedene Anlässe und so hat auch unser Gespräch mit Gott unterschiedliche Anlässe, aus denen wir mit ihm reden. Ich denke, die Basis für die Grundversorgung geistlichen Wachstums im Gebet ist ein persönlicher Austausch zwischen dir und Gott. Sozusagen von Herz zu Herz. Was geht in dir vor? Was bewegt dich? Und gleichzeitig versuchen hinzuhören, rauszufinden, was geht in Gott vor? Was bewegt ihn? Oder was denkt er oder wie fühlt er über das, wie es mir im Moment geht, womit ich mich beschäftige, wo ich Fragen habe? Es ist ein 1 zu 1, ein Auge in Auge gegenüber, auch wieder ein Stück mehr, um einander besser kennenzulernen, miteinander diese Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu überlegen, was macht das Leben aus, wie ist es gedacht, wie gestalte ich das in meiner Situation, in dem, wo ich gerade unterwegs bin. Denn auch da ist mein Eindruck, dass auch in vielen freikirchlichen Gemeinden Gebet durchaus auch zu einer Pflichtübung oder einem Abarbeiten von Gebetslisten werden kann. Und das führt nicht zu dem Ziel von Fruchtbarkeit in dem Sinne. Menschen sollen die Frucht, die Gott in unserem Leben gestaltet, sehen. Wenn ich immer nur in Fürbitte bin, dann kann ich vielleicht nachher mit dem Finger zeigen und sagen, guck mal, dadurch, dass ich gebetet habe, ist bei dem das und das passiert. Ist sicherlich eine super Frucht, keine Frage. Ich will das auch nicht schmälern in dem Sinne. Aber Menschen sollen dich und mich angucken können und sagen können, ich sehe, dass dein Leben ein anderes Fundament hat, eine andere Basis, weil es, jetzt bin ich wieder bei der Blüte, das ist ein schlechtes Bild, weil es aufblüht. Ja, weil es reif geworden ist, weil es fruchtbar ist, weil es Fundament hat, weil es tragfähig ist, weil es eine gute Grundaussage in Beziehungen und in Verantwortlichkeit und so weiter, in verschiedenen Charaktereigenschaften und Zügen einfach hat. Und das entsteht aus dem Gespräch mit Gott heraus. Es entsteht aus dieser Nähe zu Gott. Mir geht das genauso wie dir, Rebecca. Wenn ich eine Zeit lang zu wenig Zeit mit Gott verbringe, dann merken Menschen mir das an. Sie werden es so nicht auf den Punkt bringen. Aber ich bin neulich meine Schwester hat das neulich über mich gesagt. Glenn ist irgendwie im Moment unausgeglichen. Das hat mir echt zu denken gegeben. Also ich hätte mich selber nicht so beschrieben in dem Augenblick, habe dann innegehalten, habe gedacht, wenn das nach außen für jemanden, der mich gut kennt, so wirkt, dann muss es an irgendwas liegen. Und ich möchte nicht so, also ich möchte ehrlich sein. Ja? Wenn das so ist, dann sollen Menschen das auch so sehen können, aber ich möchte eigentlich nicht, dass es so ist. Und es hat auch wieder damit zu tun, wo stehe ich, es hat für mich damit zu tun, wo stehe ich in meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Auch für einen Pastor ist es nicht automatisch, dass er eine gut funktionierende und laufende Beziehung zu Gott hat. Wenn ich diese Sachen nicht tue, dann bin ich genauso fruchtlos wie jeder andere Christ auch. Ja, also wir sitzen im gleichen Boot. Es gibt keinen Pastorenbonus. Falls ihr das denkt, ihr werdet Pastor und dann wird alles im geistlichen Leben gut, vergesst es. Ja, das geht in jedem anderen Beruf genauso schwer oder leicht wie in dem hier auch. Beten und Bibel lesen, um in dieser Beziehung stark zu werden. Und dann fließt die Kraft Gottes in unser Leben und von da aus gestaltet sich unser Leben und formt sich unser Leben, weil Gott hineinreden kann und weil wir entdecken, was er will und wie er, was ihm wert ist und das Stück für Stück in unser Leben hineinbaut, weil wir mit ihm darüber im Gespräch sind. Ich denke, ein drittes gibt es noch an diesen Stellen von Fundament für gute Entwicklung. Geistliche Entwicklung. Und das ist Gemeinschaft mit anderen Christen. Gute Gemeinschaft mit anderen Christen kann nicht meine persönliche Beziehung zu meinem Gott ersetzen. Wenn ich Gemeinschaft mit anderen Christen suche, weil ich selbst meine Beziehung mit Gott nicht pflege und hoffe, dass mir das einen Ersatz gibt, dann muss ich euch enttäuschen. Es kann dir vielleicht ein Stück helfen an der Stelle, aber grundsätzlich ist jeder von uns erstmal selbst dafür verantwortlich, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Und wenn du nicht in der Bibel liest und nicht betest, um mit diesem Gott in Beziehung und in Nähe zu sein, und Intimität zu bauen, das kann dir niemand abnehmen, das kann niemand für dich machen. Ja, es kann hilfreich sein, jemanden dazu zu holen, um sich da drin zu ermutigen. Ich habe das vor langen Jahren mal, eigentlich habe ich zwei Etappen in meinem Leben, wo ich das ganz bewusst mal eingebaut habe. Das erste war noch in Richtung meiner eigenen Entscheidung, Jesus nachzufolgen, da war ich noch auf dem Weg. Da haben ein Freund und ich uns verabredet, damit wir regelmäßig das hinkriegen, Zeit mit Gott zu verbringen, weil wir beide so schlurige Schlonze und Langschläfer waren, dass wir uns gegenseitig morgens eine Stunde vor der Schule anrufen, um dann einfach nur zu sagen, hallo, jetzt Zeit mit Gott machen, so, und dann wieder auflegen. Ja, ich habe ja noch zu Hause gewohnt, meine Eltern hätten es bestimmt nicht witzig gefunden, wenn um 6 das Telefon klingelt, also musste ich immer derjenige sein, der zuerst am Telefon war und schon angerufen hat, bevor es klingeln konnte. Das haben wir, ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder so haben wir das gemacht, jeden Tag, Wochenende nicht, da war nicht ganz so früh, aber jeden Schultag. Und es war für mich einfach ein Hilfsmittel, um dann mich hinzusetzen und meine eigene Beziehung mit Gott zu pflegen. Und ich konnte mich auch nicht einfach nach dem Telefonat wieder aufs Ohr hauen und weiterpennen, denn der hat ja gefragt dann, wie war es denn heute Morgen? Irgendwann am Nachmittag oder in der Schule oder wo auch immer wir uns dann wieder getroffen haben. War ziemlich still, ich habe gut geschlafen. Die Antwort sollte man nicht zu oft geben, das ist irgendwie uncool. Ja? Also man kann sich so Hilfsmittel bauen, ein Stück. Ja? Weil man merkt, ich habe da selber irgendwie Schwierigkeiten, die Disziplin selber irgendwie hinzukriegen. Und ich will diese Disziplin nicht, weil ich es als Pflicht habe, sondern weil ich einfach eine Hilfe brauche, damit es mir gelingt, das auf den Weg zu bringen. Und ich glaube nicht, ich bin nicht der Einzige mit Disziplinproblemen in solchen Sachen, irgend sowas dauerhaft am Laufen zu halten. Das würde mich jedenfalls sehr überraschen, wenn das so wäre. Und ein anderes Mal habe ich eine Zweierschaft gemacht, das Ding hieß Klein, Stark, Schwarz, weil irgendwie der Autor von dem Buch dazu immer Espresso getrunken hat, wenn er sich zu dem Treffen getroffen hat. Das heißt das Ding Klein, Stark, Schwarz. Es war einfach so ein Hilfsmittel, wo man gesagt hat, wir setzen uns zusammen, einmal in der Woche, wo wir zusammen beten, reden. Es gab einen Fragenkatalog, den man sich gegenseitig gestellt hat. Wie waren deine Zeiten mit Gott? Was hast du aus der Bibel gelernt? Wie bist du Gott begegnet? Was waren die Sünden in der letzten Woche? Und weiß ich nicht mehr. Also so in der Richtung ging das. Ziemlich intensiv, ziemlich herausfordernd die Fragen, aber wir haben das ja auch da wieder, wir haben es gemacht, weil wir unserem Gott nachfolgen wollten. Und wir gemerkt haben, es geht leichter, wenn jemand diese unbequemen Fragen regelmäßig stellt, als wenn man es einfach nur für sich macht und niemand die Frage stellt, man sie deshalb auch nicht beantworten braucht. Haben wir auch eine Zeit lang gemacht, weiß nicht, ein Jahr oder so. Ja, also es gibt einfach Phasen, wo man mal sowas auch gerne mal anstoßen darf. So, jetzt komme ich zurück zum Punkt Gemeinschaft, von dem aus ich ja gekommen bin. Die drei Punkte waren beten, also Zeit mit Gott im Gespräch verbringen, Bibel lesen, um ihn besser kennenzulernen und zu spüren, wie er, was ihm wichtig ist, was seine Werte sind, wie er tickt. Und das dritte ist Gemeinschaft mit anderen Christen, um einfach uns gegenseitig zu ermutigen, voneinander zu lernen und auch durchaus mal die schwierigen Fragen auch mal ansprechen zu dürfen. Auch das ist natürlich ein bisschen herausfordernd, durchaus mal Sachen zuzulassen und zu durchdenken, wenn jemand auch mal komische Fragen stellt, wo man denkt, ist doch ganz klar, wie das ist. Es gibt Themen in unserer Gesellschaft, wo man auch als Christ unterschiedlicher Meinung drüber sein kann. Ich versuche mal ein halbwegs unverfängliches Thema zu nehmen. Vor Jahren bin ich mal in einer Diskussion mit ein paar Leuten gewesen, wo die Frage war, kann man als Christ Politiker werden? Grundsätzlich, das war eigentlich die Grundfrage. Kann man als Christ Politiker werden? Und der Fragenhintergrund war, schaffe ich es darin, echt authentisch und ehrlich zu bleiben? Und wie weit kann ich gehen, wenn ich mit anderen Politikerkollegen oder anderen Parteien zu bestimmten Themen Kompromisse schließen muss? Denn ohne Kompromisse kann man keine Politik machen. Kann ich das als Christ und darf ich das als Christ? Haben wir heiß drüber diskutiert. Auch unter total unterschiedlicher Meinung. Wir sind uns auch nicht einig geworden in allen Dingen. Aber es hat uns reifen lassen, indem wir darüber nachdenken und uns gefragt haben, okay, wie sieht Gott das? Wie steht er dazu? Was haben wir da für Beispiele aus der Bibel zu? Gibt es solche Punkte, wo man das Gefühl hat, da ist die Bibel nicht mehr so hundertprozentig an dem, was normalerweise die Richtlinie oder die Richtschnur ist. David, der mal von den Schaubroten isst, obwohl er nicht Priester war. Ja, durfte er eigentlich nicht. Oder hier die netten Männer, die ihre Frauen als ihre Schwester ausgegeben haben. Die waren irgendwie auch entfernte Verwandtschaft, von daher so ganz abwegig war es auch nicht, aber oder ein David, der sich als Verrückter darstellt, weil er sonst umgebracht wurde, als er Zuflucht sucht bei den Feinden in der fremden Stadt und so, wo man da steht und denkt so, ja, das irgendwie hat man das Gefühl, das beißt sich so ein bisschen, so es ist nicht so wirklich richtig echt und ehrlich und ist das legitim? Darf man das? Wo sind die Grenzen? Und auch solche Fragen einfach mal zuzulassen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, Gott zu fragen, die Bibel zu studieren, zu versuchen rauszufinden, wie können wir als Christen in unserer Welt, in all diesen Fragen, wo auch teilweise Kompromisse einfach zu schließen sind, wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, auch das ist ein Prozess von Reife, zu lernen, da mit anderen Meinungen und Ideen, Gedanken umzugehen, aber auch zu gucken, ab wann muss ich mich abgrenzen und wo ist es der Punkt, wo ich sagen kann, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Ja, so. Und dafür ist Gemeinschaft unheimlich wichtig, denn einer alleine kann Gott nicht verstehen. Also selbst zusammen bleibt wahrscheinlich die Erkenntnis über Gott immer noch Stückwerk. Aber zumindest können wir uns da gegenseitig ein Stück ergänzen, vielleicht auch mal den Blick ein Stück weiten und verstehen lernen, um gemeinsam ihm dann auch gut und gesund nachzufolgen. Wachstum und Gedeihen kommt nicht von alleine. Paulus schreibt mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, es ist ein guter Grund, der gelegt ist. Das ist der Weg zur Bekehrung, zur Errettung, zur Erlösung, den man annehmen kann und glauben darf. Und der einen dann frei macht und wo wir grundsätzlich erstmal geheiligt und befreit sind. Und dann sagt er, und jeder soll zusehen, wie er darauf baut, auf diesen Grund, der gelegt ist. Und das steht tatsächlich in deiner und in meiner Hand jeweils für unser Leben, wie wir darauf bauen und ob unser Leben fruchtbar wird und zur Reife kommt oder ob wir in der Blüte irgendwo stecken bleiben. Und das Ergebnis zumindest hier aus dem Johannesevangelium mit dem Weinstock und den Reben ist, das, was keine Frucht bringt, das wird abgeschnitten und stirbt und wird mit Feuer verbrannt. Also auch da ist Jesus recht radikal. In einem anderen Beispiel in Lukas 13 beschreibt er einen Landwirt, der einen Obstbaum hat, der schon einige Jahre keine Frucht gebracht hat und er sagt, den machen wir jetzt weg. Geht noch den Kompromiss ein, dass er sagt, ein Jahr darf er noch mal umhegt und umpflegt werden, wenn er dann immer noch keine Frucht bringt, dann kommt er weg. Ja. Ich hoffe, dass jetzt keiner aus Angst heraus sagt, oh, ich muss Frucht bringen, ich muss diesen Gott unbedingt besser kennenlernen, damit ich jetzt nicht am Ende irgendwie... Ja, also... Aber dafür bist du da. Seh es mal von deiner Bestimmung her. Du bist dafür da, zur Reife zu kommen in deiner Beziehung zu Gott und Frucht zu bringen und damit auch deine Gesellschaft und dein Umfeld zu prägen mit der Liebe Gottes, die er dir geschenkt hat und dich hineingelegt hat. Das ist das Ziel, mit dem wir unterwegs sind. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren, sondern da wollen wir dran sein und einfach auch mit diesen Dingen, mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft mit Gott, im Gespräch mit ihm und in der Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein, um ihm möglichst gut und möglichst treu und dauerhaft und nachhaltig Tag aus, Tag ein einfach nachzufolgen und ihn in dieser Welt zu verherrlichen und zu ehren. Amen.